Ladies and Gentlemen, Rolf Potts, der Autor von Vagabonding, hat mal gesagt, Touristen wollen keine authentischen Erfahrungen auf ihren Reisen machen. Auch wenn sie nicht müde werden zu betonen, dass es ihnen genau darum geht, um die echte, die ungefilterte Experience exotischer Orte und fremder Kulturen. Was sie wollen, ist in Wirklichkeit ein Zitat der Fremde, kuratiert und konstruiert in westliche Standards. Also das würzige, landestypische Essen, aber nicht zu scharf für den im Zweifelsfall europäischen Gaumen und bitte mit hygienisch desinfizierten Sanitäranlagen. Einen gerne mehrsprachig geführten Exkurs an aufregend entlegene Orte mit gutem Wi-Fi und der Möglichkeit zur Kartenzahlung. Eine pünktlich in den Tagesablauf integrierbare zur Schaustellung echter, womöglich archaischer Sitten und Gebräuche. Gerne dann mit anschließendem Lunch in einer wohltemperierten Lodge. Also das Erlebnis und die Annehmlichkeit, die Nähe und die Distanz. Durch die Verbreitung und nicht zuletzt wirtschaftliche Bedeutung des globalen Tourismus kam es in gewisser Weise zu einem Import eben solcher Standards in ja wahrscheinlich auch die hintersten Winkel der Welt. Man hat verstanden, sich für die Gäste um bzw. auf die Gäste einzustellen. Und womöglich liegt diese Art von Normalisierung, dieses auf ein Level bringen, in der Natur der Sache. Aber wirklich spannend wird es doch, wenn wir auf die kleinen, leisen und dem ersten Eindruck nach unscheinbaren Zwischentöne achten. Ladies and Gentlemen, São Miguel. Ladies and Gentlemen, yeah.
War das nicht ganz so schlimm oder nicht ganz so geil?
Was wirklich drauf anliegt, könnte man Suicide by Tiger begehen.
Ja, es kann schief gehen.
Und das ist Metal.
Hier werden nicht so viele Leute erschossen.
10.000 Mann, wir brauchen Pferde und Kanone.
Für den Plan super, die Welt geht zugrunde.
Alles Kacke, bis nächste Woche.
Fast auf halber Strecke zwischen dem nordamerikanischen und dem europäischen Kontinent, mitten im Atlantischen Ozean, liegen die Azoren. 1427 wurden sie von Diego de Silves für Portugal in Besitz genommen und sind bis heute portugiesisches Hoheitsgebiet. Über die Vorgeschichte der Inselgruppe ist, wie übrigens auch über ihren Entdecker, relativ wenig bekannt. Verschiedene Funde weisen auf verschiedene Völker und Zeiträume hin. Es gibt abenteuerliche Spekulationen über den Standort von Atlantis, aber das ist alles relativ unentschieden. Ganz besonders das mit Atlantis. Allerdings, und da besteht kein Zweifel, ist dieses abgelegene Archipel, das seit 2015 zum UNESCO Global Geopark zählt, in vielerlei Hinsicht etwas Besonderes, ja vielleicht sogar Einzigartiges. Ein biodiverses Juwel mit Unmengen endemischer, also nur hier lebender Arten, mit einer Vegetation zwischen schottischem Hochland und tropischem Dschungel, in einer faszinierenden Landschaft vulkanischen Ursprungs, heiße Quellen, übrigens inklusive. Doch all das tritt anfangs in den Hintergrund, wenn man zwei Zeitzonen westlich von Deutschland den Terminal des Flughafens verlässt. Auch wenn wir nur wenige hundert Meter von der Steilküste und ja, somit vom offenen Meer entfernt sind, ist es schwül. Nicht wirklich drückend, die Luft fühlt sich irgendwie stofflich an. Es ist warm. Der Wind ist zwar kühl, aber nicht frisch. Gleichzeitig regnet es auf irgendeine Art und Weise. Uns fehlen die Vokabeln dafür, denn es ist nicht so, dass Regen fällt. Er ist einfach präsent. Dieses schwer zu fassende klimatische Gefüge, diese disharmonische Allwetterkomposition wird sich sehr bald ändern. Das tut sie immer. Mehrmals täglich, jeden Tag. Auf die Frage, wie man das Wetter auf den Azoren beschreiben könnte, muss man eigentlich die Gegenfrage stellen. Kann man das Wetter auf den Azoren beschreiben? Es ist hier nicht ungewöhnlich, innerhalb von 20 Minuten von wolkenlosem Himmel zu milchigem Nebel mit 30 Metern Sicht zu wechseln. Es gibt sturmartige Winde, die einfach abbrechen. Ganz spontan und dann klart es auf. Ich habe einen ausgewachsenen Platzregen von Anfang bis Ende verpasst, weil ich kurz duschen war. Hinzu kommen verschiedene Mikroklimazonen, die ihrerseits nochmal ganz eigene Wetterverhältnisse bereithalten. Ein System in diesem Wahnsinn zu erkennen, war mir ehrlich gesagt nicht möglich. Ein Gentleman aus Belgien, der seit den frühen 2000ern auf São Miguel lebt, sagte mir, es brauche 4 Jahre, bis man versteht. Wetter ist hier kein Smalltalk. Es ist omnipräsent, sehr spürbar und ja, elementar. Laut Regel Nummer 8 aus den 12 Regeln internationalen Reisens sollte man Wasser kaufen. Das gilt nachdrücklich für die Azoren. Das Leitungswasser hier kann zum Zähneputzen genutzt werden, ist kein Problem. Trinken sollte man es nicht. Das stellt man auch im nächsten Supermarkt fest, den wir gemäß der Regel unmittelbar nach Ankunft und Verstauen des Gepäcks aufsuchen. An keinem Ort der Welt mit unbedenklich trinkbarem Wasser gibt es diese 5-Liter-Kanister zu kaufen. Dieser allererste Ausflug, die Suche nach Wasser, ist zu einem festen Ritual jeder Reise oder zumindest jeder internationalen Reise geworden. Die Vorzüge liegen ja auf der Hand. Zum einen, klar, ist das Wasserproblem gelöst. Aber man kommt auch ein bisschen in Bewegung, was nach vermutlich mehrstündigem Sitzen nur gut sein kann. Man ist da, wo die Menschen sind und orientiert sich in der näheren Umgebung. Lernt also seine temporäre Nachbarschaft kennen. Für mich ist diese Nachbarschaft für die nächsten 7 Tage die Hauptstadt der Azoren, Ponta Delgada. Hier konsolidiert sich alles. Etwa die Hälfte aller Einwohner von São Miguel lebt in der an der Südküste gelegenen Hafenstadt. Dieser Hafen spielt seit jeher eine zentrale Rolle für Fischfang und Handel und natürlich auch für den Tourismus. Hier legen die gewaltigen Kreuzfahrtschiffe an, um die Gassen und Plätze der Stadt mit zahlungskräftigen Passagieren zu fluten. Nicht notwendigerweise zur ungeteilten Freude der Azorianer. Man hört immer wieder, dass der 3.000- bis 6.000-köpfige Eintagsfliegentourismus, der um die Mittagszeit anlandet und meist gegen 18 Uhr mit dröhnenden Schiffshörnern zum Rückzug bläst, zwar wirtschaftlich wichtig, aber nicht wirklich jedermanns Sache ist. Ein leichtes Augenrollen hier, ein Schulterzucken da, ein abschließendes »We are poor, we love everybody«. Die Menschen hier sind in der Tat ausgesprochen gastfreundlich, hilfsbereit und legen eine entspannte Ausgeglichenheit an den Tag, die höchst ansteckend ist. Ponta Delgada ist ein guter Ort zum Sein, keine üble Nachbarschaft. Aber eine Schönheit ist sie nicht. An der Promenade gegenüber dem Hafen stören architektonisch effiziente Zweckbauten den Blick, Hotels und Hochhauskomplexe entstehen. Außerhalb des Stadtkerns fällt immer wieder Leerstand auf. Doch die Stadt hat es gar nicht nötig, mit schönen Fassaden zu schmeicheln. Das kulturelle Zentrum der Insel ist eine ausgezeichnete Basis und verfügt als solche über viel essentiellere Vorteile. Die Lage ist dabei nicht zu unterschätzen. Ponta Delgada ist ein gut angebundener Knotenpunkt und von hier kommt man eigentlich überall bequem hin. Außerdem ist es hier leicht bzw. möglich, einen Mietwagen zu bekommen, der für das Erforschen der Insel nahezu unverzichtbar ist. Ich empfehle da übrigens einen kleinen. Manche Straßen hier sind etwas enger. Der Flughafen ist ebenfalls nur einen Steinwurf entfernt und wer auf Whale-Watching-Tour fahren möchte, einfach zum Hafen runter. Darüber hinaus gibt es hier 2 ausnehmend schöne Parks, historische Kirchen und natürlich die Cafés und Restaurants. Also sprechen wir mal über das Essen. Portugiesische Küche ist simpel, fundamental und frei von Ablenkungen. Man sollte skeptisch sein. Bei auffallend schickem Interieur, bei überteuerten und dramatisch inszenierten Gerichten, sei am besten skeptisch bei allem, was zwischen dir und dem Moment, in dem du das Essen in den Mund führst, steht. Die teilweise über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte, bis zur Perfektion verfeinerten und regional leicht variierenden Rezepte bestechen durch Understatement. Frische, Saisonalität und schieres Können in der Küche. Und nicht selten erzählen sie von der Geschichte, wie zum Beispiel die Aira. 1497 wurden die in Portugal lebenden Juden vor die Wahl gestellt, zum Christentum zu konvertieren oder das Land zu verlassen. Die sogenannten Converge, die ihren Glauben im Geheimen weiter praktizierten, vermieden es, Schweinefleisch zu essen. Aber um den Schein zu wahren und keine Aufmerksamkeit von Seiten der Inquisition oder der streng katholizistischen Landbevölkerung auf sich zu ziehen, kreierten sie diese Speise. Eine geräucherte und kräftig gewürzte Wurst aus wahlweise Kalbfleisch, Ente, Huhn, Wachtel oder Kaninchen, angereichert mit Brot für Konsistenz und Textur. Heute ist die Aira ein populäres portugiesisches Gericht, frittiert oder gebraten, garniert mit einem Spiegelei und ein wenig Gemüse. Aber, und das wird vermutlich niemanden überraschen, das Herzstück der azorischen Küche ist was dem Meer abgerungen werden konnte. Oktopus, Sardinen, Napfschnecken, Barracuda, Krustentiere, Thunfisch und der Bacalao, ein in Salz dehydrierter und vor der Zubereitung rehydrierter Kabeljau, das ist übrigens ein Klassiker, stets prominent angerichtet und am liebsten über offenem Feuer zubereitet. Wenn also beispielsweise auf der Karte steht, gegrillter Tintenfisch, Süßkartoffeln und eingelegtes Gemüse, findet sich auf dem Teller exakt das. Klar abgegrenzt, keine Experimente, garniert mit gerade mal einem Scheibchen Zitrone. Dazu eine kühle Flasche sehr kräftigen Weißweins aus der Vulkanlage, eine Flasche. Einzelne Gläser bestellt man hier gar nicht. Jenseits der Stadt liegen natürlich das Meer und die Dörfer. Kleine, maximal zweigeschossig bebaute Enklaven, deren Namen ich gar nicht erst versuchen werde, korrekt auszusprechen. Perlenvorhänge in den Türrahmen weisen hier auf Cafés und Tavernen hin. Also einen starken Kaffee, nur unwesentlich größer als ein Espresso, vielleicht ein Gebäck, ganz vielleicht ein kaltes Superbockbier und dann geht's weiter. Über die Dörfer hinaus in eine Landschaft, wie ich sie noch nie gesehen habe. Glaubt man den Bildern im Internet, sind die Azoren gewaltige Panoramen sattgrüner Wälder, leuchtender Blüten und azurblauer Seen. Mit der entsprechenden fotografischen Nachbearbeitung mag das auch stimmen. Und hey, wenn diese Werbebilder dazu beitragen, Menschen zu animieren, die Insel zu bereisen und zu entdecken, sei es drum. Die Wirklichkeit ist differenzierter und deutlich entsättigter. Aber da ist überhaupt nichts Schlechtes dran, denn mal ehrlich, auch das spektakulärste Panorama lässt sich eben nur so lange ergriffen bestaunen. Gehen wir mal etwas näher ran. Die Hänge der Sete Cidades im Westen der Insel gleichen in ihrer wilden Form und Vielfalt dem Dschungel Borneos, und während die Ränder der Caldera im Hochnebel verschwinden, kommt die Seenlandschaft im Tal skandinavischen Fjorden nahe. Die weitläufige, steil geschwungene Hügellandschaft im Zentrum São Miguels erinnert an die schottischen Highlands, durchzogen von mit Moosen und Flechten überwucherten Mauern aus Vulkangestein. Etwas weiter östlich liegt Furnas mit seinen heißen Quellen, mediterranen Eukalyptushainen und alpinen Bergseen ähnelnden Gewässern. Was ich hier wahrscheinlich recht unbeholfen versuche zu sagen: Es lohnt sich außerordentlich, diese Insel zu erfahren, zu erwandern und zu erleben. Hautnah und unmittelbar zu sehen, zu riechen und zu erfassen, wie sich diese unglaublich vielgestaltige Vegetation überall Bahn bricht, ist schlicht und ergreifend bemerkenswert. Und wenn ihr ohne Spoiler, ohne Route und ohne Anhaltspunkte aufbrechen wollt, ey, more power to you, es ist großartig, unbekanntes Terrain zu erforschen, aber dann schaltet spätestens bitte jetzt aus, denn jetzt kommen, ohne wertende Reihenfolge, noch ein paar persönliche Empfehlungen. Chavert Goriana an der Nordküste. Europas einziges Anbaugebiet für Tee ist zugegebenermaßen schon ein kleines Touristenmecker, aber mit dem tiefblauen Atlantik im Rücken durch die Hänge der Plantage zu streifen, hat viel Schönes. Und auch wenn ich das Geschäftsmodell nicht ganz verstehe, der ausgeschenkte Tee hier ist gratis. Südlich davon liegt Terra Nostra, ein großer, dschungelhafter Park mit Pflanzen aus aller Herren Länder, die natürlich im Klima der Azoren ganz hervorragend gedeihen. Hier kann man übrigens auch in heißen Quellen baden, Handtücher muss man aber selber mitbringen. Am nicht weit entfernten und ebenfalls sehr sehenswerten Lagoa da Furnas liegt ein hochinteressantes Forschungszentrum inklusive kleinem Museum. Dort werden die Auswirkungen der Landwirtschaft auf die Wasserqualität der Umgebung untersucht und ja, da das alles nicht so gut aussieht, werden hier auch Konzepte formuliert und umgesetzt, um beispielsweise die Nitratbelastung zu reduzieren. Es ist sehr unterstützenswert. Im Westen, im Tal der eben schon erwähnten Caldera, liegen Lagoa Azul und Lagoa Verde, der zweifarbige See. Das ist ein Aushängeschild der Insel und ja, auch wirklich schön. Allerdings empfand ich den Weg dahin als deutlich spannender. Im Opuerro, dem Teehaus des kleinen Ortes am See, gibt es übrigens exzellenten Kuchen. Zurück in Ponta Delgada möchte ich als erstes die beiden Parks hervorheben. Der Jardim Botanico Antonio Borges und der Jardim Botanico José do Canto. Beides schattige Dschungel, voller kleiner Pfade, dunkler Höhlen und gigantischer Bäume. Beide im wahrsten Sinne des Wortes fabelhaft. Aus den Restaurants der Stadt ein, zwei Favoriten zu wählen, fällt mir nicht so leicht. Aber sowohl das Opatanisca wie auch das Calçada do Caix waren nach stundenlangem Laufen, Fahren, Klettern, Nasswerden, in der Sonne trocknen, Flanieren und Schwitzen zutiefst gastfreundliche Oasen der Kulinarik. Danach noch auf ein Glas Portwein in die Casa de Bacalao, um im Kerzenschein mit sehnsuchtsvoll gesungenem Fado die Nacht willkommen zu heißen. Obrigado.